Santi, die erste Frage, was ich fragen würde, kannst du bitte ein bisschen erzählen über Ausbildungssystem in F&M, Kunst- und Medienschule und was für Besonderheiten hat dieses Ausbildungssystem?
Ja, das erzähle ich am besten aus einer historischen Perspektive, indem ich die Schulgeschichte kurz erkläre. Wir sind eine Schule, die 1969 aus einer Abspaltung von der Schweizer staatlichen Schule, Kunstschule, entstanden ist. Und das war natürlich eine bewegte Zeit, 1968 und so weiter. Und es war eine Gruppe von Dozenten und Studenten, die eben damals im Rahmen der staatlichen Schule keinen Platz fand, insbesondere sich mit neuen Kunstformen auseinanderzusetzen. Beide Seiten waren etwas stur, kann man heute sagen, aber es hat dazu geführt, dass die F&F als freie, unabhängige Schule, getragen von einem Verein, 1971 dann begründet wurde. Und das zeigt eben schon, dass an der F&F immer sehr experimentell gearbeitet wurde. Die Schule hieß früher auch F&F-Schule für experimentelle Gestaltung. Das ist mal eine Wurzel, die wichtig zu nennen ist. Die ganzen Kunstgattungen der 60er, 70er Jahre sind sehr stark in den Gründungsjahren der F&F eingeflossen. Das heißt, wir hatten von Anfang an sehr stark auf Performance gesetzt, sehr früh schon auf Arbeit mit Video, weniger eben mit Malerei, Zeichnung und diesen Gattungen, die es durchaus gibt an der Schule, aber nicht im Zentrum standen und auch noch heute nicht wirklich stehen. Das andere, was man natürlich sagen muss, ist, dass in der Schweiz eigentlich gar keine große Tradition besteht in der Kunstausbildung. Die Schule, von der sich die F&F damals abgespalten hat, das war eine Schule der angewandten Künste, also eine Kunstgewerbeschule. Und das Kunststudium war damals in den 60er Jahren zunächst mal ein Experiment. Es gibt keine Kunstakademien in der Schweiz, historisch gesehen. Und das hat insofern einen Vorteil, dass wir nicht belastet sind mit Traditionen. Das ist ganz klar. Wir haben in den 60er Jahren in der Deutschschweiz angefangen, ein Kunststudium zu entwickeln, ohne eben die ganzen Akademietraditionen. Heute zur Methode, beziehungsweise die damals verankert wurde, ist zu sagen, dass wir sehr stark eigentlich uns verstehen als Teil der Kunstszene. Wir sind privatwirtschaftlich organisiert heute. Das heißt beispielsweise, dass wir keine Beamten kennen. Unsere Dozenten sind Kunstschaffende, die für ein Semester kommen, die vielleicht für mehrere Unterrichtstage kommen und dann sich aber wieder durchaus als Kunstschaffende verstehen. Das heißt, wir haben keine Professoren, die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg zwingend hier unterrichten. Es gibt schon Leute, die hier schon viele Jahre unterrichten, aber dann sind das sehr kleine Pensen. Also das verhindert meiner Meinung nach bei uns sehr stark eine Verschulung und eine Last eben der Tradition, der Gewohnheiten und so weiter. Teil der Kunstszene zu sein, sich da als Netzwerk zu verstehen, das ist eigentlich schon die halbe F&F-Methode, wenn man so will. Wir haben auch keine Lehrpläne im engeren Sinne, besonders im Kunststudium nicht, in anderen Abteilungen gibt es das ansatzweise, sondern wir nehmen einen guten Künstler, das ist eine wichtige Voraussetzung, und setzen die Studenten ihm während seiner Unterrichtszeit aus. Was er mit den Studenten im Detail macht, natürlich besprechen wir das vorher, aber es wird ihm da kein Zwang auferlegt. Wir nehmen den Dozenten, weil wir seine Kunstarbeit gut finden. Das ist eigentlich das Kriterium. Und wir gehen davon aus, dass er das dann auch an die Studenten übermittelt. Soweit zur Methode.
Das ist eine wirklich interessante Methode. Sie ist nicht akademisch, würde ich sagen. Das liegt an der Tradition, dass, wie ich akademische Tradition verstehe, es gibt eine so Meinung, dass gute Künstler ist nicht immer gute Pädagoge ist. Und wie steht mit das? Wie wirkt das auf Qualität von der Ausbildung einer F&F?
Ja, man kann das nicht wegdiskutieren, dieses Statement, dass nicht jeder gute Künstler ein guter Pädagoge ist, ist natürlich eine Wahrheit. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Und es ist einfach so, dass wir dieses Risiko auf uns nehmen. dass die eine oder andere Lehrveranstaltung schief geht, weil eben der Dozent kein Pädagoge ist. Dennoch halte ich das für das kleinere Übel als eine Überpädagogisierung der Schule. Es gibt auch in der Schweiz politische Tendenzen, die auch auf die Kunstschulen sich indirekt auswirken, dass eben der pädagogische Anteil höher gewertet wird, im Sinne einer Systematisierung, im Sinne einer besseren Qualitätskontrolle oder überhaupt im Sinne einer staatlichen Kontrolle, nicht, dass die Lehrpläne bis ins Detail von staatlicher Seite aus bekannt sind und so weiter. Wir können dem natürlich, da wir eben eine private Institution sind, die sich nur am Rande eigentlich eines staatlichen Systems aufhält, können wir das weitgehend umgehen, vorläufig noch. Das bezahlen wir damit, dass wir uns auch selber finanzieren müssen. Das heißt, wir bekommen praktisch bis jetzt keine Staatsgelder. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Das heißt, da geht dann die Romantik wieder etwas verloren, die Romantik dieser großen Freiheit, die man eben auch in den Inhalten und auch pädagogisch hat. Eben, wie gesagt, man muss diesen Kompromiss bereit sein einzugehen, dass man auf Pädagogik zugunsten aktiver Kunstschaffender ein Stück weit verzichtet.
Und eure Schule ist privat. Und was das bedeutet, gibt es wesentliche Unterschiede zwischen privater Ausbildung und staatlicher Ausbildung?
Ja, es gibt sicher strukturelle Unterschiede bzw. verwaltungstechnische Unterschiede. Wir haben ganz klar gesagt, wir machen Bologna nicht mit, also diese ganze Hochschulreform, da bleiben wir außen vor. Wiederum, das hat den Vorteil, dass wir auch von der Verwaltung her einfacher bleiben können, dass wir uns selber Standards setzen und nicht Standards, die jetzt europaweit oder weit über Europa hinaus sogar noch Gültigkeit haben sollen, dass wir denen nicht folgen können. Der Nachteil natürlich dort ist, dass man unser Modell dann nicht unbedingt kennt. Das heißt, ein Austausch international ist ein Problem. Wir haben Partnerschulen, die mit uns Austausch betreiben, die unsere Leistung anerkennen und akzeptieren. Aber es gibt natürlich Schulen, die administrativ korrekt vorgehen und die sagen, ihr seid nicht innerhalb des uns bekannten Systems, also können wir mit euch keinen Austausch betreiben. Nicht? Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt betreffend die Bologna-Reform. Eben, aber ansonsten haben wir entschieden, da weiterhin independent sozusagen zu bleiben. Es gibt zwar gerade beim Kunststudium eine staatliche Anerkennung, das nennt sich in der Schweiz höhere Fachschule. Das ist aber eine relativ freie Form. Wir müssen dort relativ wenig Reporting an die Zentralstellen machen, quasi die uns überprüfen. Also wir haben eigentlich fast die volle Freiheit dabei. Es ist nur ein kleiner Kompromiss. In der Schweiz zählt es halt doch, dass eine Ausbildung auch staatlich so ein Stück anerkannt ist.
Und bedeutet das, euer Diplom ist Diplom von Hochschule? Oder das kann sagen, nein, das ist wie eine Universität, oder?
Nein, es ist nicht das gleiche Niveau. Also es ist eine höhere Fachschule. Es ist schwierig, das jetzt in Kürze zu erklären, aber das hat so den Standard einer Technikerschule oder so. Also es ist nicht eine Universität, aber es ist nicht auch eine Lehre. Es ist irgendwo dazwischen. Es ist eine höhere Fachausbildung. Das heißt, wer zu uns kommen möchte, muss im Prinzip eine erste Ausbildung schon gemacht haben. Das kann aber eine ganz andere Ausbildung sein, eine kaufmännische, eine technische Ausbildung. Und dann studieren die Leute bei uns Kunst im Anschluss. Das ist das Niveau. Wir haben auch keine Voraussetzung Matura, Abitur. Das ist bei uns nicht entscheidend.
Kein Abitur.
Kein Abitur, ist nicht zwingend nötig. Das heißt nicht, dass wir nicht recht viele Leute haben, die Matur mitbringen, aber das ist nicht zwingend.
Ich finde, das Ausbildungssystem in FNTF Art und Medienschule ist ein unikalisches System. Und ich denke auch, wie kann man eigentlich Kunst unterrichten oder Kunst studieren? besonders zeitgenössische Kunst, nicht handwerklich, wirkliche Sachen. Ich denke, das Einzige, was die jungen Künstler bei anderen Künstlern lernen können, das ist irgendwelche Fluiden,
ja.
Etwas Unfassbares, was in persönliches Erfahrung von schon erwachsenen Künstlern gibt.
Richtig,
und das kann man nur in unmittelbaren Umgang
bekommen. Ja.
Und die Nachteile von Universitätssystem sind diese pädagogische, handwerkliche Richtung. Und das ist auch, das kann auch als Vorteil ausgesehen sein, weil das ist mehr dann Fachrichtung so, als richtige Kunst. Das ist wahrscheinlich, kann man mehr so fähig in alltäglichen Leben sein, um zu überleben.
Ja.
Aber hier, ich habe hier auch studiert und ich denke, dass die größte Impuls, was ich bekommen habe, das war von F&F, Kunst- und Medienschule.
Also, ich meine, das Thema des Handwerklichen beispielsweise. Also ich denke, was kann eine Kunstschule lehren? Mhm. Was ist überhaupt transportierbar? Natürlich, traditionell ist es das Handwerk. Das ist aber bei uns längst nicht im Mittelpunkt, überhaupt nicht. Nicht? Das andere, also vielleicht wenn ich das auf drei Punkte zusammenkürze, nicht? Das andere ist die Theorie. Nicht? Die Kunst, die zeitgenössische Kunst, beruht sehr stark auf theoretischen Überlegungen. Das heißt, die Diskussion über zeitgenössische Kunst ist häufig eine Kategoriendiskussion. Was ist überhaupt Kunst? Wie funktioniert sie im Austausch mit anderen Kontexten? Wie weit ist Kunst ein soziales System oder Teil eines sozialen Systems, wie weit ist es Teil des wirtschaftlichen Systems, wie weit ist sie Teil der Geschichte. Alle diese Fragen sind letztlich Theoriefragen. Die kann man, denke ich, auch diskursiv, sei es in Vorlesungen und Diskussionen, kann man die natürlich erarbeiten. Aber der dritte Komplex ist tatsächlich meiner Meinung nach wahrscheinlich der wichtigste, nämlich, dass man eben schon abgeschlossene Künstler, die im Leben stehen, die Kunsterfahrung haben, an der Schule hat und die letztlich die alte Vorbildfunktion mitbringen. Früher im Mittelalter waren das die Handwerker, die handwerkliche Vorbilder waren, nicht Tizian, war ein großartiger technischer Maler auch, nicht? Und das hat er seiner Schule oder seinen Schülern beibringen können. Aber bei uns ist es eben der Künstler, der sich im System Kunst verankert hat, der ein entsprechendes Selbstbewusstsein aufweist, der weiß, wo er mit seiner Kunst eingreifen kann, der nicht zuletzt zum Beispiel auch weiß, wie er sich finanziert. Mhm. Auch eine komplexe Frage in der zeitgenössischen Kunst. Es gibt das Klischee, man kann einfach vom Kunstverkauf leben. Das mag funktionieren, solange Kunstwerke noch materialisiert werden. Wenn die Kunstwerke immateriell werden, eben sprechen wir von Performance, von irgendwelchen nicht greifbaren, fluiden Methoden, nicht, dann ist die ganze Marktgeschichte auch ein Problem. Nicht? Wir haben in der Schweiz zum Glück gute Fördersysteme, gute staatliche Stipendien, Preise, Austauschprogramme, aber das muss man alles lernen und wissen, dass es das gibt. Und man muss das Selbstbewusstsein haben, darauf hinzuarbeiten, dass man selber in dieses System kommt. Mhm. Man muss wissen, wie man mit Galeristen umgeht. Das gehört bei uns zum Unterricht. Wir gehen zu den Galeristen, wir diskutieren mit ihnen. Ich denke, ein aufmerksamer Student, eine Studentin kann schon während des Studiums erste Netze knüpfen mit Galeristinnen, Galeristen, Museumsleuten. Man lernt hier, wie die Kunstszene Schweiz eigentlich funktioniert. Und das halte ich diesen dritten Komplex, nicht eben, dass die Auseinandersetzung mit dem Kunstsystem, mit dem aktuellen Kunstsystem, halte ich schon für sehr stark vermittelbar. So etwas kann man lernen, man kann lernen, es zu verstehen. Und ich denke, das Selbstbewusstsein zu entwickeln, Künstler zu sein, was das auch immer heißt, das haben wir jetzt nicht diskutiert, das kann die Schule schon transportieren. Das Handwerkliche ist am Rande. Also wir haben eine Werkstatt für plastisches Gestalten, da wird aber nicht gegossen. Wir lernen, dass es Gusstechniken gibt, und wir lernen, wo die Werkstätten sind, wo man etwas gießen könnte, wenn man mal muss. Nicht? Aber es ist nicht so, dass wir hier Marmor bearbeiten oder solche Geschichten. Wir lernen höchstens, dass es das gibt. Das heißt, wir sind eine schlechte Handwerkerschule. Mhm. Aber das ist eine bewusste Entscheidung auch.
Okay. Du hast jetzt auf die Frage geantwortet, was ich nicht gestellt habe.
Sehr gut.
Was für Kompetenz muss die zeitgenössische Künstler haben? Okay, und dann heißt, jetzt würde ich über Russland fragen. Jetzt wird ein Programm, neue Ausbildungsunterstützungsprogramm in einen Verlag in Russland sich organisieren. Und vielleicht kannst du einen Rat geben, was für theoretische Literatur kann man auf russische Sprache übersetzen?
Bestehende Literatur, das erwischt mich jetzt auf dem linken Fuß, diese Frage. die muss ich vorbereiten. Ich bin sehr schlecht in diesen Sachen.
Okay.
Ja. Also ich müsste schnell ein bisschen
assoziieren. Das auch schneiden.
Ja, ich müsste schnell überlegen, was ich denn so selber lese oder verwende. Ja. Gibt es noch andere Fragen? Können wir das vielleicht verschieben und am Schluss, wenn ich ein bisschen auf meinen Computer schaue, vielleicht nochmals versuchen, wenn ich es so schnell habe.
Mhm.
Ja.
Aber vielleicht, es gibt keine so spezielle pädagogische Literatur über diese Themen.
Also, es gibt bei uns an der Schule eine Leseliste, die wir unseren Studierenden empfehlen. Und ich denke, im Sinne der Schule würde ich vermutlich sagen, das, was auf dieser Liste steht, ist zu lesen, nicht?
Ja.
Da müsste ich jetzt diese Liste anschauen und sagen, diese Titel finde ich spannend, nicht?
Aha, vielleicht machen wir so, du schickst mir einfach per E-Mail diese Liste und wir können in der Website das publizieren.
Ja, ja das wäre
spannend. Ja, nicht unbedingt in Kamera zu sagen.
Ja, okay.
Gut, und jetzt in Russland ist auch passieren viele Veränderungen und besonders diese Veränderungen gehen um Bildung und Ausbildung. Das heißt, es gibt schon fast nicht mehr so kostenlose Ausbildung wie früher, sondern es erscheint mehr private Schulen auch. Aber bis jetzt gibt es keine so wirkliche Schule für zeitgenössische Kunst. Und die Frage ist, was kannst du Russland beraten?
Betreffend Schulbildung im Rahmen der zeitgenössischen Kunst. Ja, ich denke, dass in Russland sicherlich, ich kenne es zu wenig, um kompetent zu antworten, trotzdem antworte ich, das ist ein bisschen fahrlässig. Ich stelle mir vor, dass es eben eine große akademische Tradition gibt, nicht? Und dass diese einerseits ein hohes Bewusstsein, was Kunst sein kann und so weiter, generiert, nicht? Dass das Bewusstsein für die Qualität der Kunst, übrigens in der Schweiz nicht so einfach, die Schweiz hat erst seit ein paar Jahren Respekt eher vor zeitgenössischer Kunst. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die Leute, die viel Geld einbringen in die Kunst, dass die gelernt haben, Kunst zu schätzen, Kunst mehr zusammen und breiter zusammen. Es gab immer schon wohlhabende Sammler in der Schweiz, nicht? Aber ich denke, dass das Bewusstsein, ein breiteres Bewusstsein, dass man die Kunst schätzt, das ist hier neuer. Ich denke, in Russland muss es wohl eine Tradition geben, die viel älter ist, dass man eben moderne Kunst kennt und auch schätzt. Natürlich war die früher vielleicht politisch eben auch sehr stark besetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich denke aber, dass der Vorstoß ins wirklich Zeitgenössische, dass das entscheidend ist, dass das dazukommt. Man muss wahrscheinlich nicht die Tradition völlig über Bord werfen, aber wenn es denn eine vor allem handwerkliche Tradition ist, dann entsteht hier so ein Gap eigentlich zwischen dem, was Kunst heute können muss, eben die Fähigkeiten, die ein Künstler mitbringen muss, und dem, was die Tradition denkt, dass die Kunst mitbringen muss. Und ich denke, das zu überbrücken, das dürfte wohl eine wichtige Frage sein, um ins Zeitgenössische vorzustoßen.
Oder eine Pause.
Also die spannende Frage eigentlich, wie sich Kunst zum sozialen Umfeld oder zum Lebensumfeld verhält. Mhm. Ich denke schon, dass das auch bei uns selbstverständlich im Zentrum des Denkens steht. Ich denke, wieder auf unsere Schule im Speziellen zurückbezogen, wir kommen aus den 60er Jahren, wir wollten nicht wir sind schon die jüngere Generation, aber unsere Vorgänger wollten die Welt wirklich noch auch politisch verändern, nicht mit Joseph Beuys und den Kollegen und so weiter, oder alles war Pop bei Andy Warhol, man glaubte das. Ich glaube, dass da natürlich eine Desillusionierung stattgefunden hat, also das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass wir diesen Impetus noch aufrechterhalten können. Hingegen denke ich, dass alle diese Ansprüche, die eben eigentlich zu hoch waren, dass diese heute in einer realistischeren Weise eben auch umgesetzt werden. Ich denke sehr wohl, dass wir Einfluss haben auf die Gesellschaft, dort wo Kunst eben gefragt ist. Kunst ist nicht Politik, Kunst ist nicht Krieg, Kunst ist Kunst. Und sie hat ihre spezifischen Felder. Kunst im öffentlichen Raum, das ist längst nicht mehr nur gedacht in Form von Skulpturen, die auf Plätzen stehen. Man kann auch im öffentlichen Raum performen und damit Kunst im öffentlichen Raum machen. Das ist ja längst klar. Man kann über Film arbeiten, man kann mit dem Foto arbeiten. Es ist ja schon so, dass beispielsweise heute die Werbung vielfach sich an Kunstsystemen bzw. Kunstideen orientiert. Unsere Fotografie, die wir hier an der Schule lehren, sei es in der Kunstklasse oder in der Fotoklasse, die ist eben nicht eine klassische Werbefotografie. Es ist eine Fotografie, die sich an künstlerischen Motiven oder Themen orientiert und dadurch eben sehr wohl breit wirken kann. Also da, finde ich, hat die Kunst ihre Funktionen, durchaus auch Funktionen, die Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad mitzugestalten. Da bin ich nicht pessimistisch, aber ich denke, die überrissenen Vorstellungen, die wir einst hatten, die haben wir etwas zurückgenommen. Kunst ist vielleicht auch etwas banaler geworden, dort wo sie im Alltag auftritt. Vielleicht ist sie einfach da und wird wahrgenommen, neben all den anderen Medien und Sinneseindrücken, die heute viel zu stark sind. Das ist ja das Problem, nicht, dass die Kunst überhaupt in dieser Bilderflut noch ihre Existenzebene findet.
Ich denke, ich habe deine Meinung verstanden. Und das ist ähnlich wie meine. Und ich denke, dass es diese Frage ist im Kontext von Themen von Manifesta und zukünftige Dokumente so geworden. Und wie ich verstehe, die zukünftigen Manifeste und Dokumente haben eure Themen als Ausbildung, Bildung genommen. Und ich habe ich sehe in dieser Tendenz eine Tendenz, Kunst zu in diese Zielen, Ausbildungszielen zu instrumentalisieren. Stimmt das? Oder auf deine, wie denkst du über diese meine Gedanken?
Muss nochmal stoppen. Ja. Auch schon angedeutet habe, dass die Kunst den Bezug zum Alltag, zum sozialen Feld sehr stark natürlich weiterhin sucht, auf einer sehr pragmatischen Ebene. Da kommt soziale Tätigkeit oder soziale Projekte kommen sehr stark in den Kunstbereich hinein. Es ist eine Tendenz, auch da, keine kompetente Antwort, aber es ist eine Tendenz der zeitgenössischen Kunst, sich zu entgrenzen, ihre Grenzen ständig zu überschreiten und eben quasi in einem Crossover sich aus Nachbardisziplinen zu bedienen. Und auch da, wie vorhin schon angedeutet, ist es ein Kategorienproblem. Wo setzen wir die Grenzen der Kunst und wo nicht, wenn wir sie auf ihre soziale Wirksamkeit hin überprüfen wollen, auf eine breite soziale Wirksamkeit, dann werden wir natürlich solche sozialen Ansätze der Künstler als sozial handelnder oder sich einmischender, dann werden wir das gut finden, wenn wir eben der Kunst andere Funktionen, welche auch immer, zuordnen, dann spielt das weniger eine Rolle. Also nur so kann ich darauf antworten. Ich bin ja manchmal etwas überrascht, was in Kunstkontexten auftaucht. Projekte mit Menschen, die, wie gesagt, im Bereich der Sozialarbeit oder der Ausbildung, der schulischen oder Kinderausbildung, Jugendlichenbetreuung und so weiter anzusiedeln sind, auf den ersten Blick werden als Kunstprojekte deklariert. Ich bin da im Moment nicht ganz klar, wohin das führt, aber das wird uns sicher die Documenta erklären.
Danke.
Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Antwort ist. Ja, es ist mir aufgefallen, als ich das Konzept des Symposiums oder des Treffens gelesen habe, dass dort beanstandet wird, der Mangel an Theorie in Russland und dass dort ein großer Nachholbedarf besteht, eben auch mittels Publikation, mittels einer Publikationsreihe, dass Übersetzungen fehlen, das ist sicherlich alles richtig und wichtig, bin aber nicht sicher, ob das eigentlich das Hauptproblem ist. Ich denke, Theorie kann man ja jederzeit aufarbeiten, natürlich braucht man die Texte, das ist nicht zu bezweifeln, aber in einem ganz anderen Bereich ist möglicherweise noch vieles offen. Nicht das akademische Künstlerselbstverständnis, das in vielen Ländern eben in Russland, ich kenne es, ich bin selber ursprünglich Kroate, ich kenne es von dort nicht, dass die Leute sich noch akademischer Maler nennen. Das ist ein kleines Detail, aber daran messe ich eigentlich ein Stück weit das Selbstverständnis der Kunstschaffenden. Und ich denke, dass da noch vieles zu tun ist. Diese klassischen, immer noch letztlich auf handwerklichen Prinzipien beruhenden Grundsätze, nicht? Die sind heute in der zeitgenössischen Kunst nicht mehr aktuell. Das Selbstbewusstsein des Künstlers als eines sehr beweglichen, eben sozial verankerten Menschen, der natürlich nicht mehr am Geniekult hängt und so weiter. Alle die Arbeit am Selbstverständnis, denke ich, ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt, der zu tun ist in eine zeitgenössische Kunstszene oder ein Verständnis. Aber wie gesagt, ich muss da sehr vorsichtig sein. Ich kenne die russische Szene nicht aus eigener Erfahrung. Und ich denke, es ist auch ein Problem, dass in der neueren Kunst natürlich die westlich-europäische Dominanz vorhanden ist, auch die amerikanische teilweise nicht. Und es wäre natürlich falsch, jetzt wieder mal alles eins zu eins irgendwohin zu übertragen. Nicht? Ich denke, überall müssen ja auch eigene Kunstsysteme entstehen, die wirklich eigene Kunstsysteme darstellen. Das ist ein bisschen ein Problem in diesem Globalisierungsprozess der zeitgenössischen Kunst, dass eigentlich alles sehr ähnlich wird. Das ist auch ein bisschen erschreckend manchmal. Das war jetzt eine ganz andere Antwort als vorhin. Doch nicht ganz.
Ja. In Russland, es gibt interessante Kunstszene, aber sehr klein. Und diese Szene hat überhaupt nichts zu tun mit akademischer Szene. Die akademische Szene anerkennt überhaupt nicht diese Künstler als Künstler. Und ein Problem ist, der Staat unterstützt Akademie und diese Maler, diese akademischen Maler.
Ja.
Und das ist das Problem.
Das ist ein Vorteil, den wir hier haben, beispielsweise in der Schweiz, dass der Staat eben die junge, dynamische Kunstszene unterstützt. Und dass es eher schwierig wird, und das darf man dann auch nicht unterschätzen, sozial schwierig ist, dass Künstler, die über 50 sind, kaum noch Chancen haben, aber sie haben es wirklich geschafft und sind zuoberst. Das sind ganz, ganz wenige, die kann man einer Hand abzählen in der Schweiz. Und ansonsten ist die Kunstszene eine sehr jungdynamische Popwelt, nicht wie in der Musik. Wenn man zu alt ist, ist man plötzlich draußen. Das ist ja auch nicht das Paradies, nicht? Aber diese Trennung einer echt zeitgenössischen Szene und einer akademischen Szene ist ein Problem. Ich denke, das ist eine Frage der Zeit, bis hier das alte System eben irgendwo nicht mehr funktionieren wird und auch die Gelder, die Unterstützung, die Ausbildung sich auf diese neuere zeitgenössische Szene richtet. Aber gerade das hängt ja mit den Professoren zusammen, die über Jahrzehnte an Akademien lehren und so weiter. Natürlich ist das auch ein Ansatzpunkt. Es ist sozial hart, aber man muss natürlich an die Akademien junge Leute bringen oder eben sonst neue Schulen gründen, die sich gar nicht um die akademischen Systeme kümmern. Das ist die Lösung. Das
ja, ich denke, private Schule ist eine Lösung in dieser Situation.
Ja, natürlich, außer dass sie teuer ist und auch ein gutes staatliches Ausbildungssystem natürlich gut ist. Wenn der Staat schon Geld für Kunstausbildung gibt, sollte er es für aktuelle Kunstausbildung machen und nicht für ein überkommenes akademisches Ausbildungsmodell.
Und ich wollte auch noch fragen, wenn Schule privat ist, dann gibt es irgendwelche Abhängigkeit
Sponsoren oder?
Von Studenten, weil sie Geld zahlen.
Natürlich, Privatschulen haben auch Probleme, das ist nicht zu leugnen, dass manchmal Studenten kommen, die einfach wegen des Geldes sich das leisten können, wo vielleicht auch die Eltern wohlhabend sind, die Studenten gar nicht diese Leistung erbringen und so weiter. Und es gibt natürlich die Studenten, die denken, ja, ich komme, wenn ich will und ich mache, was ich will, weil ich bezahle ja für diese Leistung. Aber ich denke, da muss man von der Schulleitung her oder auch von den Dozenten her immer wieder klar sagen, klar, du hast einen Vertrag, du bist hier ausgebildet und du machst die Spielregeln mit, sonst musst du nicht hier sein. Ansonsten wäre es ein komplettes Missverständnis, wenn sich jeder hier holt, was er gerade Lust dazu hat. Eine Schule muss streng sein. Und das ist ganz, ganz klar, das muss man durchsetzen, aber es kann an einer privaten Schule ein Problem sein.
Okay.